Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 mit Reflexe. Sie sind fast eine Art Institution, die Gastateliers der Schweizer Kulturstiftung Landis und Gier in der Londoner Smythe Street. Seit gut 20 Jahren gibt es sie und unzählige kulturschaffende Konten von hier aus die überwältigende Metropole erkunden, die ungefähr gleich viel Einwohner hat wie die gesamte Schweiz. Barbara Basting hat jüngst drei von ihnen besucht, die Künstler Nick Hess und Sonja Feldmeier sowie den Komponisten Edu Haubensack. Wie haben Sie sich London genähert? Was waren die Herausforderungen eines solchen Aufenthalts und was nehmen Sie für Ihre künftige Arbeit mit? Ein Besuch, viele Fragen.
Der Komponist Edu Haubensack und der Künstler Nick Hess haben mich spät abends an der ungemütlich menschenleeren Station Shadwell, der DLR, der Docklands Light Railway im Londoner Osten in Empfang genommen und erstmal in die George Tavern geführt. In ihrem Lieblingspub sprechen wir über Eindrücke aus dem Londoner Alltag und dazu gehört, wen wundert's, die Tube.
Mind the Gap. Ja, das ist ein ganz berühmter. Mind the Gap. Das ist ein richtig musikalisch machen wir das. Wa-ba-ba. Es ist so. Es ist wirklich Mind auf und dann siehst du schon den Fuß, der aufsteigt. Mind the Gap. Und dann ist er unten. Ja,
der lacht, du fährst so langsam rein. Du hörst, es fängt schon an, die Türen sind noch zu und er rollt noch rein und du hörst schon draußen. Mind the Gap.
Genau. Also das ist, es gibt schon musikalische so Codes, die man immer wieder hört. Also das ist einer der meistgehörte Code überhaupt in London.
Es ist Donnerstagabend. Und außer uns und ein paar Pärchen, die sich in die ausgeleierten Sofaecken des sympathisch runtergerockten Pub verdrückt haben, sind kaum Gäste da. Das ist aber nicht immer so, denn die George Tavern dient auch als Laufsteg. Edu Haubensack über die Londoner Mode.
Die sind crazy, die sind einfach, das passt alles zusammen, die machen, was sie wollen. Es gibt kein Styling, so wie Milano ist genau das Gegenteil von London. Also, aber man sieht alles.
Crazy ist sie, die Londoner Mode. Aber rund um Whitechapel im East End, an der Smythe Street, wo die Schweizer Künstlerateliers von Landis und Gier liegen, dominieren eher die Burkas und Niqabs. Edu Haubensack und Nick Hess gehen damit locker um.
Soll ich dir eine Geschichte erzählen? Plötzlich klingelt es an meiner Türe, weißt du? Sag ich, hallo, weißt du, vom ersten Stock aus und so. Ja, und da irgendetwas so, can you open the door? Is there anybody here? Und so, und gehe ich runter und so. Da ist seine Frau so verschleiert, weißt du? Und hat gefragt, ob der Onkel da sei sowieso. Und ich habe gesagt, nein, also ich habe keinen Mohammed hier auf Besuch, auch der lebt auf, ach, das, it must be Smythe Street number 5. Hat sie dann, weißt du, insistiert und so. Also nein, kam der nicht mit dem Velo, weißt du, kam dann vorbei und so. Und gesagt, hat auch dann zu der Frau gesagt, nein, also das, da wohnt kein Onkel da. Und dann, nein, das ist da wohnt Edu Haubensack, da wohnen wir eigentlich. So. Dann hat sie so die Hände nicht verworfen und ging dann wieder weg und so. Ich habe die Tür zugemacht und so. Wir haben uns dann hinten getroffen, da im Atelier bei Nick und so, was dann da los war und so. Und du kannst jetzt die Ende der Geschichte kannst du ja noch erzählen.
Ja, es kam darauf heraus, dass eben meine Freundin diese Frau war. Und der Edu haben wir einfach reingelegt, indem wir mal in seine Reaktion geprüft haben, was passiert, wenn eine Frau eine verschleierte Einlass will. Er hat sehr souverän reagiert und wir hatten großen Spaß eigentlich. Es war einfach so lustig. Ja, wir haben so gelacht.
Ja. Sie haben einfach reingelegt,
oder?
Sie haben mich einfach voll reingelegt.
Haubensack und Hess verstehen sich bestens, obwohl sie sich erst in London kennengelernt haben. Gemeinsam haben sie Konzerte und Ausstellungen besucht. Das ist nicht selbstverständlich, denn nicht alle der 5 Stipendiatinnen und Stipendiaten, die jeweils in der Smithy Street für eine Zeit lang Nachbarn sind, haben jeweils einen Draht zueinander. Am Samstag schlägt Nick Hess eine Tour zu diversen Londoner Fußballstadien vor. Wir fahren zuerst in den Nordosten zum Stadion von Arsenal, dem berühmten Club aus der Champions League. Der riesige Neubau sieht von außen aus wie ein Bürokomplex. Nick Hess, wir stehen hier vor dem Arsenal-Stadion im Norden Londons. Sie besuchen systematisch die Stadien hier in London. Was hat das mit Ihrer Arbeit zu tun?
Also die Idee ist, aus all diesen Stadien, die ich jetzt sehe, also diese, sagen wir, 10 Stadien, die sind ja alle so unterschiedlich. Und eigentlich möchte ich, also die Form dieses Stadions oder die Kubatur eines Stadions möchte ich aus all diesen Stadien vielleicht so quasi the best of, the best corner of each stadium werde ich dann irgendwie probieren zu verarbeiten. Aber vor allem ist es für mich auch eine Gelegenheit, um irgendwie in Gegenden zu kommen in London, in die ich sonst nicht gehen würde.
Sie haben gesagt, einerseits die Umgebung. Also wir sehen hier, dass ringsherum Gebäude neu entstanden sind, so ganze große Wohneinheiten. Gleichzeitig werden alte Gebäude abgerissen. Also das ist offenbar ein treibender Faktor für die Entwicklung. Interessiert Sie das, das auch genauer zu dokumentieren, oder ist das wie so ein Begleiteffekt?
Ja, das interessiert mich eigentlich nicht so. Also das ist jetzt interessant zu sehen natürlich. Aber im Normalfall ist es ja so, dass die Stadien hier in London zumindest, ich weiß nicht, wie es im Rest von England ist, aber hier wirklich in der Wohngegend sind. Also dann läuft man so durch die Straßen mit den schönen Häuschen und den Gärtchen und plötzlich steht man auf der einen Seite eines Stadions und kommt noch gar nicht raus. Aber hier ist das wirklich so konzipiert für die große Masse. Und wie wir jetzt eben sehen, ringsherum verschwinden da die... Man sieht es aber auch auf der Karte, wie das eigentlich... Das ist hier wirklich groß ausgezont. Also hier wird sich sicher einiges entwickeln in den nächsten Jahren.
Jetzt haben Sie dieses Stadion zum ersten Mal gesehen. Hat das für Sie was Besonderes so im Vergleich? Es ist ja ein sehr neues Stadion.
Also ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, weil es eben so wahnsinnig organisiert ist und auch, es ist so hermetisch, man sieht ja nicht rein, es sieht überall gleich aus. Wir haben diese 10 Meter mal 30 Meter großen Plots von Spielern, dieses Retro-Design. Also es hat so etwas Trauriges ein bisschen. Also ich muss sagen, dass ich jetzt mir das ein bisschen anders vorgestellt habe, aber das muss jetzt auch mal kommen. Die Stadien bis jetzt, vor allem das Schönste war bis jetzt das vom FC Fulham, da im Südwesten an der Themse zu, ganz ein altes Stadion, wunderbar, auch beschriftet und mitten im Wohnquartier, kleiner Club. Und hier sind wir natürlich schon vor dem Weltclub eigentlich aus London, also... Gibt es noch Chelsea, die haben ein wirklich hässliches Stadion. Das ist wenigstens noch so moderne Architektur. Bei Chelsea ist es dann so ein heraufgeblasenes Disneyland-Center. Also das ist dann wirklich, da wird es einem dann beinahe schlecht.
Wenn Sie jetzt was machen, so mit Fotomontage, das ist ja ein bisschen was anderes, als was Sie in Ihrer bisherigen Arbeit gemacht haben, diese großen Wandarbeiten mit Klebefolien. Das ist fast ein bisschen ein Break, ein Bruch.
Ja gut, also das Monumentale... Das hat mich ja eigentlich immer interessiert in meinen Zeichnungen, also in meinen Zeichnungsinstallationen. Ich denke nicht, dass es ein Bruch ist, aber es ist halt, ja, es ist natürlich etwas anderes, ja.
Also Sie haben ja schon mit den Emblemen des Sports gearbeitet, also vor allem diesen Nike Swoosh. Das ist ja, glaube ich, schon eine Ebene, die Sie interessiert, wie der Alltag auch so ein bisschen besetzt und strukturiert wird und wie man das dann auch spielerisch wieder umdeuten kann.
Ja. Ich treibe das vielleicht ein bisschen weiter als so ein Stadion, das so eben so was Iconhaftes hat und so was Protziges, Monumentales. Und ich steigere das noch, indem ich von jedem Stadion etwas nehme und dann tatsächlich nochmals ein größeres, umfassenderes Teil mache. Also wenn ich jetzt so laut darüber nachdenke, dann geht es vielleicht in die Richtung.
Als nächstes nehmen wir uns das Stadion der Queen's Park Rangers im Nordwesten Londons vor. In der Tube Station Arsenal kennt der Stationsaufseher, ein liebenswürdiger älterer Mann, den Weg auf Anhieb.
Queen's Park Rangers.
Ja.
Shepherd's Bush Market or White City or Wood Lane. Right?
Okay, White City.
Yeah.
That's the Tube Station.
Yeah.
Wow, that's a great, great list.
Yeah. Zu unserer Überraschung zieht er gleich noch eine Fotokopie mit den Wegbeschreibungen zu allen 12 Londoner Stadien aus der Tasche. Wir sind offenbar nicht die ersten Stadiontouristen. Auf geht's zur Station White City im Westen.
This is Tottenham Court Road.
Ganz anders als das mondäne Arsenalstadion präsentiert sich das der Queen's Park Rangers in Shepherd's Bush, einer ebenfalls muslimisch geprägten Gegend, die aber offener wirkt und etwas weniger ärmlich als Whitechapel im Osten. Es ist Ramadan und in den vielen Geschäften, an denen wir vorbeikommen, laufen die Fernseher mit Gebetssendungen. Bald sehen wir das Stadion der Queen's Park Rangers, ein Koloss, der aufragt zwischen bescheidenen Häuschen.
Also dieses Stadion ist wirklich eingesäumt im Backyard von all diesen Häusern gibt es dann dieses Stadion eigentlich. So Gott will, finden wir jetzt noch den Haupteingang.
Auch im Stadion der Queen's Park Rangers läuft heute kein Spiel und es ist hermetisch abgeschlossen. Aber der riesige Fanshop des Zweitliga-Clubs hat offen. Wir treffen dort Väter mit ihren Kindern an und im Fernseher läuft hier gerade ein Match von Arsenal gegen Blackburn. Während wir um das Stadion herumlaufen, macht Nick Hess immer wieder Fotografien, beispielsweise von einer ausufernden Verbotstafel am Stadioneingang oder von den mit Stacheldraht garnierten Mauern, die das Stadion wie ein Gefängnis erscheinen lassen. Die Entfernungen sind groß in London und es bleibt für heute unser letztes Stadion. Sie hören Reflexe auf DRS2 mit einem Besuch bei Stipendiaten von Landis und Gier im Londoner East End. Am Abend besuche ich Nick Hess im schönen Atelierraum, der gleich an die Wohnung anschließt. Im Hintergrund übt Nachbar Haubensack eine Schubert-Sonate ein. Nick Hess zeichnet an einer riesigen Wandkarte von London.
Das ist eigentlich ein Tagebuch, ein visuelles, damit ich weiß, welche Gebiete ich dieser Riesenstadt ich gesehen habe und wo ich vielleicht noch hingehen sollte. Es ist jetzt vor allem so ost-westlich, hat sich jetzt entwickelt. Und jetzt zeichne ich eben das Queen's Park Rangers Stadion ein. Und nachher werde ich dann noch das Arsenal einzeichnen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich dann nachher 3-4 Tage nichts einzeichne und überall hingehe, vergesse ich erstens mal die Sachen. Und so ist es wirklich, ich schreibe dann manchmal auch noch das Datum hinten dran und ganz, in ganz seltenen Fällen, mit wem ich wo gewesen bin.
Also das ist ja eine sehr sauber gezeichnete Karte. Vom Maßstab her ist es ja nicht ganz einfach. Das sehe ich jetzt hier gerade. Sie haben Google Maps, einen Ausdruck von dem entsprechenden Bezirk. Ist das immer das Prinzip, dass Sie das quasi abzeichnen oder durchpausen? Oder wie geht das genau?
Genau, ich mache einen Ausschnitt und dann kopiere ich den aus dem Google. Und den Ausschnitt, den A4 Schwarz-Weiß-Ausdruck, den tue ich dann in meinen Ordner rein.
Jetzt sehe ich, dass Sie unglaublich viel eigentlich besucht haben, dafür, dass Sie jetzt hier ein halbes Jahr insgesamt sind. Das gibt natürlich bestimmte Zonen, die ein bisschen dichter sind, fast schon eigentlich erwartungsgemäß hier in der Gegend, wo wir selber jetzt gerade sind, bei Whitechapel, wo die Ateliers sich befinden und die Wohnungen.
Ich habe auch hier, habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Das heißt, es gibt eigentlich fast keinen Platz mehr, um neue Sachen reinzuschreiben. Also als ich jetzt zum Beispiel vor einer Woche mir den Bart stutzen ließ, nein, das war da oben beim Gents Haircut, doch da ist es noch reingegangen. Der Bilal Haircut, der ging aber fast nicht mehr rein. Aber hier ist es tatsächlich das Zentrum und hier, also eben, man sieht hier, es ist jedes Restaurant sogar, ist drauf, es gibt die Farm da, die mit den Eseln und den Schweinen. Also ich probiere das relativ lückenlos einfach da raufzubringen und hoffe dann, dass ich irgendwann meine Freude daran habe.
Dieses Projekt der Landkarte seines Aufenthalts verfolgt Nick Hess noch ohne präzises Ziel. Während des Aufenthaltes musste er aber auch Arbeiten für Ausstellungen und Aufträge fertigstellen. Sein Dilemma ist nachvollziehbar.
Und dem ist natürlich auch ein bisschen ich bin hier ein bisschen in der Zwickmühle, weil einerseits habe ich dieses fantastische Atelier, so ein tolles Atelier hatte ich noch gar nie. Und andererseits bin ich in dieser Wahnsinnsstadt, wo es einfach so viel zu sehen gibt und so was, so viel auf sich, also ja, also wo man einfach auch gerne draußen ist und einfach beobachtet. Und dann ist das manchmal, kommt sich das ein bisschen in die Quere. Also einerseits möchte ich arbeiten, muss ich arbeiten, und andererseits möchte ich einfach die Stadt sehen und Inspiration aufmachen, wie die Holländer sagen würden.
Der globalisierte Kunstbetrieb verlangt von den Künstlern heute große Mobilität. Zugleich bieten die zahlreichen Auslandsstipendien und Ateliers gerade für jüngere Schweizer Künstler eine Möglichkeit, über Jahre hinweg in der Welt herumzureisen. Auch Nick Hess ist viel herumgekommen. Er lebte in China, Mexiko und zuletzt in Los Angeles und zieht nun Bilanz.
Das war eigentlich sehr wichtig für mich. Ich bin nicht sicher, ob das immer noch so wichtig ist für mich. Das Herumziehen, das Reisen, das immer wieder sich auf neue Orte einlassen. Eigentlich bin ich, also ist das nicht das, was ich jetzt suche, sondern ich sehne mich eigentlich eher nach ein bisschen Stabilität im Sinn von, dass ich genau weiß, wo ich hingehöre. Oder von dort aus kann man ja immer weggehen. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen eine Alterserscheinung. Eben, ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Aber natürlich ist es sehr, also es ist wirklich toll, wenn man dann so eben auch wieder Zeit hat, so ein paar Monate an einem Ort zu sein. Und einfach, man wird einfach inspiriert. Da kann man gar nichts dagegen tun. Und wenn ich jetzt immer in Zürich bin, dann fällt das ein bisschen weg. Aber dafür ist man dann vielleicht an einem Projekt da, dass man schon weiß, dass es schon in einer bestimmten Phase ist oder so.
Doch das Resümee seines Aufenthalts ist unmissverständlich.
Das ist eigentlich wie ein Geschenk, oder? Dass man hier so eine Situation kriegt, ein halbes Jahr, und dann muss man das sich selber ein bisschen einteilen. Einerseits eben muss man halt weiterarbeiten, woran man gewesen ist, und andererseits, naja, beginnt man ein bisschen ein anderes Leben, das dann zwar auch wieder vorbei ist irgendwann, aber Das ist schon noch verrückt.
Mittlerweile hat Edu Haubensack aufgehört zu üben und nun spreche ich mit ihm über seine Zeit in London, während Nick Hess nebenan in seinem Atelier die Sangeslust packt. Mit der Wucht der Stadt klarzukommen und eigene Projekte zu verfolgen, fand er ebenso schwierig wie Nick Hess.
Einfach nur 6 Monate da sein, man ist nie ganz da, man ist halb da, weil man weiß, man geht wieder. Einerseits eben ist man halbiert und auf der anderen Seite ist man verdoppelt.
Edu Haubensack hat dann eine ganz eigene Routine entwickelt.
Zu Beginn war es sofort London entdecken, das war mal das Erste, weil ich London eigentlich wirklich nicht gut kannte. Ich habe dann in der South Bank Centre schon die ersten Konzerte gehört. Den ganzen Varese wurde aufgeführt. Das haben wir in Zürich nicht. Und das war so der erste Einstieg im April.
Und die Stadt entdecken, hat das noch andere Dimensionen? Also vielleicht auch Bereiche, die jetzt nicht direkt mit Musik zu tun haben?
Ja, natürlich die Kunst und die Leute und die Großstadt an sich. Es ist ja eine Riesenstadt, es ist wirklich, man kann von einem Ort zum anderen gehen, man ist immer noch im Zentrum, es gibt eigentlich gar kein Zentrum, es gibt schon eines, aber im Grunde genommen ist es eine so große Stadt, die kann man ewig erwandern, eigentlich erwandern ist richtig.
Sind Sie, Edu Haubensack, eigentlich hier mit einem bestimmten Projekt hergekommen?
Also ich habe versucht, einfach weiter zu komponieren, was ich in Zürich auch mache. Und da musste ich ja dann schon ein bisschen zurücktreten, weil eben London etwas stärker war. Ich habe dann nicht mehr auf die gleiche Weise komponieren können, so täglich, wie ich das mache in Zürich. Ich wollte das einfach so weiterführen und am Nachmittag vielleicht, also morgens komponieren und am Nachmittag vielleicht eben die Stadt erwandern. Aber das ging einfach nicht, weil ich hatte dann eine Blockade, weil einfach die Stadt, ja, die hat mich einfach abgelenkt vielleicht. Und dann musste ich einfach umdenken und dann habe ich dann blockweise komponiert. Zeitweise habe ich nur mich mit der Stadt und der Musik und den Museen und so weiter. Und dann plötzlich habe ich dann wieder einen gewissen Schub gehabt, genug gehabt von der Außenwelt und wieder die Innenwelt. Nach einer gewissen Anlaufschwierigkeit ging das dann ganz gut.
Auch musikalisch hat der Komponist die Fühler ausgestreckt. Er hat sich nicht nur ein typisches Musical angehört, sondern auch viele Konzerte mit indischer und sonstiger außereuropäischer Musik, die in Zürich Mangelware sei.
Ja, also konzertmäßig sind wir da ganz auf dem Trockenen. Also es gibt sehr wenig außereuropäische Musik bei uns. Und das hat natürlich in London oder in den Großstädten an sich, auch in Paris hat das Tradition, weil eben ganz große Bevölkerungsschichten eben hier leben. Und man sitzt dann zwischen den Indern im Konzert. Und das ist eben auch das spezielle Erlebnis.
Haubensacks Kompositionen sind geprägt von seiner Erforschung mikrotonaler Welten. Und es interessieren ihn auch Klangveränderungen durch Bewegung im Raum. London hatte hier einiges zu bieten.
Ich hatte ein ganz schönes Klangerlebnis. Eines Tages, ich war in meinem Studio hier an der Smithy Street und dann höre ich von Weitem eine Trompete blasen. Und diese Trompete, die war aber nicht in irgendeinem Übungskeller stationär, sondern das war etwas ganz Spezielles, das ich nicht richtig einordnen konnte. Plötzlich kam diese Trompete näher und dann schaute ich zum Fenster hinaus und da sah ich plötzlich ein Auto vorbeifahren mit einem Buben, der Trompete aus dem Fenster hinausspielte. Das heißt, er fuhr direkt neben mir vorbei und entschwand dann wieder mit seinem Vater vielleicht, der am Steuer saß, ging dann wieder um die Ecke und die Trompetenklänge verschwanden wieder. Das war ein ganz, ganz faszinierendes Erlebnis. Also das ist eines der markantesten Erlebnisse, die jetzt nicht in einem Konzertsaal, sondern auf der Straße ich erlebt habe. Und mich interessiert ja auch, wenn Musiker sich bewegen, also auf einer Bühne. Das ist auch ein Thema von mir, dass das nicht ein stationärer Klang ist an einem Ort, sondern dass sich die Musiker bewegen. Und da war es ein dynamischer Prozess. Diese Trompete fuhr einfach mit dem Auto vorbei. Und das war wirklich also ganz ein tolles Erlebnis.
Der Londoner Alltag ist vielstimmig und laut. Eine wahre Sinfonie aus Sounds. Und zuletzt frage ich Edu Haubensack, der am Bahnhof Mind the Gap so viel Spaß hatte, welche Alltagsgeräusche ihm wohl besonders in Erinnerung bleiben werden.
Diese Polizeisirenen, die gehen ja die ganze Nacht über. Und das ist auch ein beweglicher Klang, der von weit her kommt. Und sie haben auch diese Sirenen, die auch in Amerika bekannt sind. Also bei uns ist es etwas anders. Und das hat mich schon immer fasziniert, im Bett zu liegen in der Nacht und diesen verschiedenen, meistens sind es mehrere, Sirenen zu hören in der Nacht. Das werde ich wahrscheinlich in Zürich dann vermissen, kann ich mir noch vorstellen.
Die sind ja sehr schaurig, also vielleicht ist man ja auch froh, das nicht mehr zu hören, dieses wow, wow, wow.
Ja, aber man gewöhnt sich daran, das wird nicht mehr schauerlich, das geht schnell vorbei.
Schnell vorbei sind auch die 6 Monate. Und während Edu Haubensack und Nick Hess in die Schweiz zurückkehren werden, wird die Künstlerin Sonja Feldmeier, die ebenfalls Stipendiatin von Landis und Gier ist, mit Hilfe der Pro Helvetia nach Indien weiterziehen. Mit ihrer Arbeit reagiert sie unmittelbarer auf das muslimisch geprägte Umfeld als ihre Ateliernachbarn. Ihr Anliegen charakterisiert sie so.
So im Allgemeinen bin ich eigentlich unterwegs und sammle verschiedene Bildmedien, also bewegtes Bildmaterial aus dem Alltag oder auch Fotos, die ich mache. Ich sammle Printmedien und mit diesen verschiedenen Bildern setze ich eigentlich eine neue Realität zusammen. Also ich verknüpfe sie zu neuen Geschichten oder verwebe sie, transformiere sie in andere Umgebungen und das Konzentrat, was da rauskommt, schlägt sich dann medial, je nach Projekt, in einem bestimmten Medium nieder. Also teilweise sind das Videoinstallationen, es können aber auch Skulpturen sein oder Malereien. Also ich suche dann das Medium so aus, dass es den Inhalt am besten transportiert.
Gibt es da bestimmte Themen, die Sie besonders interessieren?
Also so die letzten Jahre haben mich am meisten eigentlich so territoriale Themen interessiert, sowohl im privaten Bereich wie auch im historischen und politischen Bereich.
Was heißt das genau, territoriale Themen?
Also jetzt zum Beispiel jetzt gerade aktuell, wo ich dran bin, das ist eine Arbeit, die ich vor 4 Jahren angefangen habe, wo ich über Militärtarnmuster, die ich von verschiedenen Ländern nehme, eigentlich daraus fiktionale Territorien als Modelle mache und die dann kartografisch vermesse und daraus Landkarten mache. Also das heißt, am Schluss habe ich Landkarten von einem Territorium, das es nicht gibt, aber das basiert auf einem Muster, das produziert wurde, um ein Land zu verteidigen oder eben auch zu expandieren. Hier in London, und ich werde nachher weitergehen nach Indien, beschäftige ich mich mit der Situation von all diesen Immigranten, die gerade in diesem Quartier, wo das Landis- und Gier-Atelier, wo ich eben diesen Aufenthalt habe und wohne auch und arbeite, bin, hat es vor allem Bangladeschi, Pakistani und indische Immigranten, und ich bin eigentlich in der Untersuchung von der Situation von diesen Personen, wie die eigentlich von zu ihrem Ex-Mutterkolonieland zurück, also hierher kommen, und ich mache nachher eine Rückbewegung ins Land, wo die eigentlich herkommen, also ein Teil davon nach Indien. Ich werde für ein halbes Jahr nach Indien gehen, und mich interessiert eigentlich diese Situation, wie die hier ihren Platz einnehmen und wie sich dann meine Vorstellung, wie ihr Land ist, wie sich das entwickelt und was ich dann dort antreffe. Es ist ein sehr noch ein offenes Projekt, wo ich eigentlich in der Stufe von der Recherche vor allem bin.
Allerdings empfand Sonja Feldmeier, eine energische und selbstsichere Frau, die strengen Musliminnen im Quartier als sehr unzugänglich. Sie suchte daher einen anderen Weg, um den Alltag zu dokumentieren.
Ich mache meine Recherchenarbeiten hier in diesem Quartier hier mehr über die Fotografie, die ich dann eigentlich Orte suche, die intimere Momente sind, die mir einen Aufschluss geben, wo ich jetzt vor allem Aufnahmen gemacht habe von Balkonen. Das ist fast für mich das Intimste, was ich hier im Straßenbild antreffe, weil dort alle Sachen ausgelagert werden, die in der Wohnung keinen Platz haben. Also die Leute hier leben auf sehr engem Raum. Und auf den Balkonen quellt dann eigentlich fast für mich der intimste Bereich raus, wird sichtbar, weil das alles Materialien sind, die sie nicht in der Wohnung haben können oder wollen. Das ist das, was ich hier im Quartier am meisten fotografiere.
Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann denke ich, es ist ja eigentlich seltsam, jetzt kommt jemand aus der Schweiz hierher und befasst sich mit diesen kolonialen Vergangenheiten, die in Großbritannien, in England, in London ganz speziell natürlich omnipräsent sind. Und denkt dann, ja, es ist ein bisschen seltsam, die Schweiz hat ja diese Kolonialgeschichten überhaupt nicht. Warum interessiert Sie das denn so?
Ja, ich denke, in dieser Geschichte drin schlägt sich natürlich die Problematik an diesen Völkerwanderungen eigentlich halt einfach nochmals konzentriert nieder. Und so die ganze Geschichte eigentlich von Personen, die sich an einem Ort dann halt ein neues Leben aufbauen wollen oder niederlassen wollen, das hat es ja überall. Das ist ja auch ein Thema in der Schweiz, das teilweise zu einem Problem dargestellt wird. Also so von dem her denke ich, dass es mit der ganzen Gegenwart, wo wir drin sind, für alle ein Thema ist.
Sonja Feldmeier ist ähnlich wie Nick Hess eine Habitue, was Auslandsaufenthalte angeht. Diese sind bei ihr sogar Grundlage ihrer Arbeit.
Also ich setze mich gerne auseinander mit der Situation, dass ich wo auch fremd bin, weil das mich in einen speziellen Zustand eigentlich versetzt, in der Begegnung mit meiner Außenwelt. Und ich war so auch schon in Panama, in Los Angeles und in Japan.
Für die künstlerische Recherche zur postkolonialen Migration, die Sonja Feldmeier interessiert, hat London ein perfektes Terrain abgegeben. Was sie am meisten vermissen wird, wenn sie nun London verlässt und nach Delhi geht, weiß sie allerdings noch nicht.
Regnen wird es in Delhi dann auch. Ich komme nämlich in die Monsunzeit rein, also den letzten Teil, wo wir jetzt ein Scherz. Freue mich dann, dass es dann auch mal wieder nicht mehr regnet.
Und welche Spuren London in den Arbeiten von Edu Haubensack und Nick Hess hinterlassen wird, lassen wir uns überraschen.
Barbara Basting besuchte einige der diesjährigen Stipendiatinnen und Stipendiaten von Landis und Gier in London.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.